Wir fangen mal trotzdem an. Ich begrüße euch dann mal recht herzlich. Jo, wo soll es weitergehen? Da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, beim Branch Target Address Cache. Ihr erinnert euch, wir speichern für die Sprungvorhersage ja, letztendlich drei Infos. Einmal die Info, ja, um welche Sprunginstruktion geht es eigentlich. Also nicht die Instruktion wird gespeichert, sondern wo die Instruktion steht. Eine Zieladresse, wenn wir dann springen wollen, damit wir nicht mühsam noch irgendeine ALU bemühen müssen. Hallo. Das wird einfach schlicht zu lange dauern. Ja, und dann für die Sprungvorhersage müssen wir irgendwie so ein bisschen History haben. Sprich, wir brauchen solche Prediction Bits. Jo, und das war jetzt die letzte Folie vom Donnerstag, wo wir gesagt haben, naja, wir haben ja nur eine Vorhersage, das ist nicht die Wahrheit, nicht notwendigerweise. Soll heißen, es kann mal in die Hose gehen mit der Vorhersage. Wir wollen uns noch angucken, dass das möglichst selten in die Hose geht, aber es kann in die Hose gehen. Jo, und das Zweite, wenn es dann mal in die Hose gegangen ist, was machen wir dann? Dann müssen wir irgendwie erstens natürlich die Vorhersage fürs nächste Mal fixen, wenn es geht. Soll heißen, wir müssen unseren Branch Target Address Cache updaten. Also jetzt nicht die Zieladresse, die wird hoffentlich schon richtig gewesen sein. Aber natürlich die Vorhersage-Bits. Und das ist jetzt der etwas unangenehme Teil. Wir müssen alles, was wir seit dem falschen Sprung gemacht haben, in die Tonne hauen. Ja, jetzt hatten wir. Ich male es nochmal hin. Eine Pipeline uns bisher schon ausgedacht, irgendwie so Instruktionen holen, Adressoperanden holen, Adresse rechnen, dann hatten wir unseren Operanden holen bzw. Load, wir hatten unsere Execute Stage und wir hatten unser Write Back bzw. Store. Ja, wann wissen wir dann wirklich, wo wir hätten weitermachen sollen? Wir wissen es, wenn wir die Sprunginstruktion geholt haben, wenn wir so ein bisschen hier durchgeklackert sind und letztendlich da berechnet haben, wo es dann eigentlich hätte hingehen sollen. Ginge früher? Schüttelt jemand den Kopf, warum nicht?
Ja, weil bei bedingten Sprüngen ja dann das Ergebnis erst nach der Ausführung feststeht. Also wenn die zwei Werte miteinander vergleichen.
Na, also davor läuft normalerweise ein Compare vor dem bedingten Sprung. Compare ist dann typischerweise eine Subtraktion. Ja, und erst wenn die Subtraktion da durch ist, weiß ich überhaupt, ob ich springen sollte oder nicht. Sprich auch erst, wenn die Sprunginstruktion beim Execute angekommen ist, wissen wir, ob wir hüpfen wollen oder nicht. Jo, soll heißen, alles was davor steht, weg. Was hat denn das für Auswirkungen? Erster Punkt, das ist schon mal unangenehm. Ne? Also gut, hier haben wir jetzt eine 6-stufige Pipeline, aber irgendjemand hat ja so gemunkelt, Intel 40 Stufen. Wenn wir dann schon mal 40 Instruktionen wegschmeißen, das wollen wir nicht unbedingt. Ne? Wir haben wir haben mal gesagt, so jeder fünfte Befehl ist ein Sprung. Und wenn wir da so ein paar von falsch machen, dann schmeißen wir mehr weg, als wir überhaupt ausführen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ja, man kommt nicht so leicht drauf, aber ich sag mal, alles, was ich da wegschmeiße, darf natürlich in keinster Weise irgendeine Art von Auswirkung gehabt haben. Jetzt behaupte ich aber, da kann was Auswirkungen haben.
Oder
Ne? Genau. Also, dass ich eine Instruktion geholt habe, die ich wegschmeiße, das sollte nichts ausmachen. Es gibt zwar auch Leute, die führen Code im Videospeicher aus und solche Geschichten, aber okay, wer das macht, hat selber Schuld. Dass ich Adressoperanden geholt habe, das sind Registerwerte in der CPU, wenn ich die wieder wegschmeiße, sind sie halt wieder weg, kein Problem. Dass ich mühsam eine Adresse berechnet habe, die ich wieder wegschmeiße, macht nichts. Dass ich aus Registern Operanden geholt habe, die ich wieder wegschmeiße, macht nichts. Dass ich aus dem Speicher was geholt habe, das kann ich auch wieder wegschmeißen. Aber, wurde schon richtig gesagt, es gibt natürlich auch Memory-Mapped I.O.-Geschichten. Und wenn ich jetzt von der seriellen Schnittstelle mir ein Byte abhole, was ich dann hinterher wegschmeiße, das kann ich zwar gerne tun, aber dann ist es weg. Wenn ich die serielle Schnittstelle später nochmal frage, ja, gib mir nochmal, nö, ist halt weg. Also das ist ein Punkt, wie umgehen wir denn den? Ja, das hatten wir neulich schon mal, ne? So das Problemchen, irgendwo ist der Speicher zu Ende. Gut, neulich hatten wir als Beispiel, da steht ein Return am Ende. Es könnte natürlich aber auch ein Jump am Ende stehen und das Jump springt wieder weiter nach vorne. Was weiß ich, so ein Teil in der Schleife oder irgend sowas. Und wenn ich jetzt hier eine Missprediction habe, ja, bei einem Jump sollte das nicht unbedingt der Fall sein. Aber rein theoretisch könnte natürlich auch hier so ein Jump if equal oder irgendwas davor stehen. Und wenn das hier relativ wenig Instruktionen sind, dann kann es schon sein, dass ich die einfach sammeln mir geholt habe. Ja, und da hole ich dann Instruktionen. Da gibt es gar keine. Okay, das Problem hatten wir neulich ja auch schon, wenn ich immer zwei Cache-Lines hole, ne? Da hatte man da das Problem, eine Cache-Zeile holen, zweite Cache-Zeile holen. Zweite gibt es aber gar nicht. Dann muss man irgendwelche illegal invalid Bits entsprechend setzen. Das könnte man natürlich hier sozusagen recyceln, das Prinzip. Im Prinzip ist das gleiche. Ja, da stehen, sagen wir mal, 5 Instruktionen. Aber unsere Pipeline ist 40 Instruktionen lang. Das heißt, die Pipeline, bis sie das Jump if equal wirklich ausführt, ist sie schon da hinten. Also die holt ja massiv im Voraus, damit es Performance gibt. Ja, und dann wird ausgeführt und da wird gesprungen. Aber gleichzeitig wird ja noch das Load, was danach kommt, das wird ja gleichzeitig ausgeführt. Also wenn wir irgendwie einen Sprung mit einem Load, was danach kommt, haben, also irgendwie ein Jump if equal irgendwas und danach steht ein Load, das wäre ja so nicht auszuschließen, ne? Kann ja jemand mal so schreiben. Dann kann man sagen, ja, das Load wird immer ausgeführt. Das kann ich nicht verhindern. Ich kann zwar verhindern, was weiß ich, hier, ich lade von X und schreibe es ins Register Y. Ja, dass es im Register Y landet, kann ich verhindern. Das Writeback kommt ja erst dahinter. Das ist ja noch nicht ausgeführt, das kann ich noch canceln. Aber dass ich den Wert aus der Speicherzelle X schon hole, das ist so.
Ja, man könnte ja irgendwie hergehen und sagen, das also noch so ein Bit einführen wie ein valides Bit, sondern ich bin mir sicher, dass das ausgeführt wird, Bit, was man dann irgendwie noch an die MMU mitgibt. Und dass die vielleicht aus nur dann aus dem Speicher liest, wenn es auch wirklich sicher ist, sondern sonst nur aus dem Cache.
Ja, dann hieß er aber, ja, was machen wir denn, wenn das Bit sicher nicht gesetzt ist?
Wir warten, also dann storen wir die Pipeline.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn man sieht, hier ist irgendwie ein, keine Ahnung, irgendein bestimmter Sprung unterwegs in der Pipeline, dass man das Load, gut, ein Store betrifft es nicht, ein Store passiert erst dahinter, ne? Dass man ein Load, was in der Pipeline davor steht, verzögert. Andere Variante, was könnte man sonst noch tun?
Ja. Wenn ich mir hier ein einziges Loch reichen, was ich noch in die Pipeline schiebe, dann hätte ich, also zwischen den...
Und da... So eine Art Interlocking für, ja, ja, okay, ihr seht das Problem auf jeden Fall. Eine andere Lösung könnte sein, das mit dem Load mal da sein zu lassen. Und wir hatten ja schon unsere fünfstufige Pipeline, ne? Die hatte schon aus gewissen Gründen nicht vor der Execution Unit ein eine Memory Unit. Das hat schon auch seinen Sinn. Allerdings gehen jetzt natürlich so Geschichten wie addiere Konstante 1 auf Speicherzelle, geht dann wieder nicht mehr. Da muss man da wieder entsprechend Mikrocode einführen, was weiß ich, dass dann die eine addiere 1 zu Speicherzelle aufgedröselt wird in hole Speicherzelle, addiere 1 drauf und speichere es wieder ab oder irgend sowas.
Wenn er da erst halb in der Pipeline steckt, dann muss der halt leider ganz wieder gebrochen werden.
Ja. Jo, alles nicht ganz schön, aber irgendwas muss man sich an der Stelle dann halt einfallen lassen.
Wie kann ich execute machen, wenn das Load erst danach kommt und ich den Operanten, dem mir das Load liefert, aber für meinen execute
brauche? Nee, du musst halt deine addiere Konstante 1 zu x aufsplitten in Load X nach Register oder nach Temp. Addiere Konstante 1 zu Temp und Store Temp nach X. Die, ja, dann hättest du eine Erweiterung deiner Pipeline um weitere Befehle. Ne? Addier eins drauf und speicher weg. Möglich wäre es. Jo. Was ich möchte, ist eigentlich auch nur, dass ihr sowas, ne, dass so eine Ahnung kommt, was man das alles tun könnte. Beziehungsweise eine Ahnung kommt, wo da überall so Fallstricke sind. Also wenn jetzt eine Prüfung ist, ihr müsst nicht perfekt auf die Lösung kommen, aber ihr müsst immer so, es muss euch was dämmern, oh Moment, da könnte was im Argen liegen, oder es müsste euch was dämmern, ach, das könnte man vielleicht da und damit lösen. Jo, okay, also begonnene Instruktionen abbrechen, das ist so trivial, wie man schon sieht, nicht. Es geht, aber da muss man sich schon wieder was einfallen lassen. Jo, bauen wir doch mal eine Hardware. Bauen wir denn die? Also ich male mal die alte Pipeline, also Program Counter geht an die Fetch-Einheit, geht an Operanden holen, geht an die Execute-Einheit, Memory-Unit, jo. Was brauchen wir? Also irgendwie brauchen wir ein... Brauchen wir diesen Cache. Was geht da dran?
Ja. Ja, der Program Counter, von dem das gerade gelesen wurde. Und da soll es auch wieder ein Program Counter rauskommen. Also noch ein bisschen holen, wann wir das Ergebnis des Caches nehmen und wann wir einfach das plus 1 nehmen. Also wir wollen ja jetzt einen anderen Befehl laden, da unsere Komponente einbauen.
Also bauen noch was dazu. Hier war, wir hatten noch so ein Plus-Plus, ne? Das war ja die alte Variante. Und wir hatten noch, Entschuldigung, hier noch einen Multiplexer dazwischen, der irgendwie von ganz da hinten sich den Programm-Counter abholt im Falle von Sprüngen. Jo, jetzt stecken wir den Programm-Counter da rein. Du hast richtig gesagt, naja, da müsste ja ein neuer Programm-Counter rauskommen. Kommt da immer einer raus? Nö, nur bei, naja, so einem Hit, ne? Also wenn da wirklich was drinsteht. Vielleicht sagt der Cache ja auch, nö, von der Zeile weiß ich nichts. Und was kommt da noch raus? Kommt noch mehr raus, hoffentlich. Zum Speichern. Ja, Prediction Bits, ich höre da was murmeln. Also, was machen wir jetzt mit der ganzen Info? Jetzt haben wir da so drei verschiedene Infos, die da rauskommen. Fast. Ja. Naja, Hit heißt noch nicht notwendigerweise, dass wir springen werden. Hit heißt ja nur, die Sprunginstruktion kenne ich.
Ja. Ja, da muss noch so ein Kästchen inzwischen sein, was aus dem Hit und den Prediction Bits irgendwie Ja oder Nein sagt.
Also genau.
Das könnte irgendwie auch sowas sein. Ich finde das Muster in diesen Sprungbits und dann nur dann.
Genau, also Prediction Bits könnte so ein ganz einfaches sein. Beim letzten Mal bin ich gesprungen, beziehungsweise nicht gesprungen. Ja, und Hit sagt, ich habe überhaupt eine Info. Könnte man sagen, ja, wenn ich die Info habe und die Info sagt, beim letzten Mal bin ich gesprungen, dann nehmen wir das mal. Also es könnte, naja, ich kessel jetzt mal ein, es könnte so eine Art Und sein. Im einfachsten Fall. Ja, und dann hast du gesagt, schon richtig, ne? Also wenn der sagt, naja, wahrscheinlich wirst du springen, dann können wir den Programm-Counter als neuen Programm-Counter nehmen und diese Hit-Leitung als Hit oder ja, Sprungvorhersage, werden wir springen, ja oder nein, das nehmen wir als Umschalter für den Multiplexer. Also, wenn hier dieser Cache nichts sagt, dann nehmen wir einfach plus plus und es geht weiter. Wenn der sagt, oh, die Adresse, die kenne ich doch. Und beim letzten Mal sind wir gesprungen, ich glaube, wir werden wieder springen. Dann schalten wir um auf die Adresse, die hier dieser, die im Cache drin steht, Zieladresse. Jo, könnte funktionieren, vorausgesetzt, da ist überhaupt schon mal drin. Noch ist da ja keinerlei Info drin. Müssen wir da noch irgendwie Info reinkriegen? Wie kriegen wir da Info rein? Ja.
Das entsprechende Ergebnis reinschreiben.
Also, Program Counter geht immer mit. Wird allerdings eventuell hier von der Execution Unit geändert. Ansonsten wird er einfach immer nur weitergereicht. Naja, ich habe gelesen von, ich habe die Operanden geholt für Instruktion sowieso, ich führe aus, Operation sowieso. Naja, und beim Ausführen von einem Jump kann natürlich sein, dass der Programm-Counter geändert wird. Jo, und den, sagst du richtig, ist hier ein Stufenregister. Und der, der da rauskommt, der ist interessant. Jo, was machen wir mit dem? Einfach nur da reinstecken in den Cache, tut nicht. Ja. Okay. Jo, ob es ein Sprung war oder nicht, woher wissen wir das?
Steht im Befehl.
Steht im Befehl und der Befehl geht durch die Execution Unit. Also hier kommt letztendlich auch noch ein, ja, war es ein Sprung, ja oder nein? Wo sind wir hingesprungen? Und noch, wie du schon richtig sagst, die extra Info, ja, springen wir denn überhaupt? Sollen wir denn springen? Jo, und die Info muss letztendlich da wieder rein. Jetzt wird mein Bild ein bisschen unübersichtlich. Wie das immer so ist, wenn man sowas nicht auf der Folie hat, sondern on the fly entwickelt. Ja, und jemand, der mitmalt, der hat jetzt ein Problem. Jo, wie stecken wir das da wieder rein? Also eins fehlt sogar noch. Den brauchen wir auch noch. Wo die Instruktion stand, die wir da ausführen wollen. Wo sie hinspringen würde, wenn sie denn springt. Ob es überhaupt eine Sprunginstruktion war. Und ob wir springen würden, ja oder nein. Also vier Infos. Jo, was sind das für Infos? Das eine ist der Program Counter, das andere ist der Next Program Counter. Und die anderen zwei?
Ja, dass wir gesprungen sind, das geht irgendwie in die Prediction Bits ein.
Genau. Das ist so eine Art Write-Enable für den Cache. Skeptischer Blick.
Ja, nee, schon klar. Aber was jetzt halt noch fehlt, ist irgendwie die Pipeline wegschmeißen, wenn es Mispredict war.
Ja, das kommt auch noch. Jo, ich male es jetzt einfach mal so hin. Ich diese vier Pfeile. Von da, die male ich jetzt einfach mal, sonst wird es unübersichtlich. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das?
Ja, wir haben jetzt noch den Fall, dass wir irgendwie am Anfang des Programms sind und in unserem Branch Prediction Cache steht noch nichts drin. Und wir kommen gerade das erste Mal zu einem Sprung und das heißt, wir müssen jetzt nicht nur rein in den Cache, sondern außerdem noch springen. Brauchen wir die Adresse auch noch für den
Program Counter?
Also für den echten.
Ja. Wo war es?
Das NPC praktisch komplett außenrum nochmal vorne mit rein.
Ja. Also der neue Programmcounter, den wir uns ausgerechnet haben, hast du recht, hüps, soweit, der muss letztendlich in diesen Multiplexer auch noch rein. Wenn wir hier hinten sagen, naja, wir springen wirklich, dann müssen wir auch den entsprechenden Programmcounter da vorne reinladen. Völlig wurscht, was hier die Vorhersage sagt. Vielleicht war die ja falsch. Also rein in den Programmcounter. Ja. Okay. Und rein in den Cache. Fürs nächste Mal. Jetzt ist natürlich die Frage, ich will es ja in den Cache reinschreiben, aber ich muss ja, hier geht ja auch noch eine Abfrage rein. Und die Abfrage ist gleichzeitig. Ich muss ja mit jedem Takt, hole ich mir ja was, mit jedem Takt könnte ich mir einen Sprungbefehl holen, also muss ich mit jedem Takt meinen Branch Target Address Cache mal abfragen. Hast du was? Hast du was? Hast du was? Hast du was? Und ab und zu sage ich, oh, hier war ein Sprung, ja, Info updaten. Da war ein Sprung, Info updaten. Klacker, 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 klacker. Oh, wieder ein Sprung, Info updaten. Kann man das gleichzeitig machen? Ja, ich habe euch damals bei dem Direct Mapped Cache darauf hingewiesen. Ihr erinnert euch noch an das Bildchen. Ich skizziere es mal nur. Da war in der Mitte diese lange Liste von Registern. Hier ein großer Multiplexer. Und das war letztendlich das Datum, was wir ausgelesen haben. Und auf der anderen Seite hatten wir unseren nach 1 Decoder, der jetzt ne, unser neues Datum geht überall rein. Und dann 1 aus N Decoder, der sagt, wer jetzt was übernehmen soll. Und da hatte ich euch hingewiesen drauf, ja, die Leseseite hat mit der Schreibseite nichts zu tun. Wichtig an der Stelle. Ihr müsst den Cache jederzeit fragen können, immer fragen, 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 mit jedem Takt fragen können. Aber ihr müsst natürlich auch gleichzeitig was Neues reinschreiben können. Mit der Variante geht's. Gut, jetzt haben wir aber schon gesagt, so ein Direct Mapped Cache, das könnte an dieser Stelle ein bisschen schlecht sein. Wenn nämlich zwei Sprunginstruktionen von einer ineinander verschachtelten Schleife beispielsweise, wenn die an einer modulo n gleichen Zeile stehen. Ne? Dann schreiben wir immer die Info in immer ein und die gleiche Speicherzelle im Cache. Ja, und die überschreiben sich dann gegenseitig. Und wir haben nie einen Hit und er wird nie einen Sprung vorhersagen. Ne? Sprungvorhersage nur dann, wenn Hit, sonst wissen wir ja nichts. Jo, also wir brauchen einen einfach assoziativen Cache. Kann man den auch so beschreiben und gleichzeitig auslesen? Ich habe da auch ein Stichwort dazu verloren damals. Aber woher wusste das jemand von euch, dass das noch wichtig werden würde? Ne? Ja.
Das Problem ist ja, dass man bei so einem einfach assoziativen eine Verwendungsstrategie braucht. Welche greife ich denn aus? Mhm. Man muss ja zum Beispiel beim Lesen auch wieder Dinge updaten. Zum Beispiel irgendwie den Last Recently Used Counter. Das heißt, ich muss beim Lesen auch irgendwas schreiben. Das ist ein bisschen blöd.
Hm.
Also man könnte natürlich einen Teil der Cache-Zeile nur von der Leseseite schreibbar machen. Von der Schreibseite gar nicht, aber das ist auch eher so, naja.
Ich habe euch damals gefragt, wann updaten wir diese LAU-Bits? Eine Variante war nur beim Schreiben oder nur beim Lesen oder immer beim Lesen oder Schreiben. Ja, da muss man sich halt jetzt eins aussuchen. Bei beiden geht jetzt nicht. Wir schreiben und lesen gleichzeitig, dann ist das mit dem Updaten schwierig. Aber wir können jetzt entweder sagen, wir updaten immer beim Lesen, was ist denn jetzt least recently used, oder wir updaten immer beim Schreiben, was ist jetzt least recently geschrieben. Was nehmen wir denn hier?
Und wenn wir da anschreiben, schreiben wir nur rein, weil wir gerade gesprungen sind und nicht, weil wir irgendwie denken, dass wir ihn wieder brauchen.
Ja, hast recht. Also das wäre die einfachste oder die, sagen wir mal, natürlichste Weise. An dieser Stelle kann man aber sagen, das müsste relativ wurscht sein, weil, naja, ich lese den Cache an der Stelle aus. Ja, und hinterher beschreibe ich ihn an der Stelle wieder. Das heißt, praktisch jede Instruktion wird einmal, also jede Sprunginstruktion wird einmal ausgelesen und hinterher neu beschrieben. Ausgelesen, beschrieben, ausgelesen, beschrieben. Bis auf die Fälle, wo eine Sprunginstruktion schon hier reingelaufen ist, aber dann weggeschmissen wurde. Auf halbem Wege. Also meistens wird es sowieso beides gelesen und geschrieben. Nacheinander. In einigen wenigen Fällen wird nachträglich nicht mehr geschrieben. Jo, aber du hast natürlich recht, beim Lesen wäre eine Variante. Gut, und das kann man auch machen. Einen n-fach assoziativen Cache, den ich beim Lesen LAU-mäßig update. Beim Schreiben, Finger weg, geht nicht, da ist ein anderer am Lesen. Jo, also. Ich hoffe, ihr habt eine Ahnung, wie das so funktionieren könnte. Letzter Punkt, der jetzt natürlich noch fehlt, irgendjemand hat es ja schon gerade angedeutet. Das ist jetzt der Klapperatismus einmal, um rauszufinden, wo geht es denn weiter? Vermutlich. Einmal ein Klapperatismus, um dem Cache-Info reinzufüttern. Ja, und jetzt haben wir noch den dritten Punkt, der Klapperatismus, den wir brauchen, um Instruktionen, die wir angefangen haben, schlimmstenfalls wegzuschmeißen. Und entsprechend den Programmcounter korrigieren. Ja. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, den habt ihr noch gar nicht erwähnt, aber der steckt so implizit mit drin. Oder was wolltest du noch? Das wäre eine Möglichkeit, also für alle zu mitdenken. Wir haben uns ja, wo ist es, hier irgendwie entschieden, ja, was lade ich als nächstes in den Programmcounter. Und das war irgendeine Hit und Prediction, da ist irgendwas rausgekommen, springen wir wahrscheinlich, ja oder nein. Ja, und das könnte man jetzt in die Pipeline mit reinstecken, dieses eine Bit. Um am Ende, wenn wir durch die Execution Unit durch sind, da haben wir jetzt ja so ein Prediction Bit, ne? Sind wir gesprungen, ja oder nein? Um die zwei letztendlich mit dem XOR zu vergleichen, um zu sagen, war richtig oder, oh Mist, falsche Richtung. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, das zu erkennen, wäre natürlich, man hat immer hier den berechneten nächsten Programmcounter. Und wir haben natürlich immer den echten Programmcounter irgendwo. Die zwei kann man auch miteinander vergleichen. Im Prinzip wurscht. Wir schieben eh den Programmcounter bis zum Ende durch. Und wenn sich am Ende rausstellt, war nix. Ja, dann könnte man auch, wenn man die zwei vergleichen, merkt man es.
Ja. Man muss ja nur immer den neu berechneten Programmcounter vergleichen mit dem von der Stufe davor. Also das wäre der direkt darauf folgende Befehl. Und wenn ich misprinted gemacht habe, habe ich den falschen Befehl geladen. Und dann muss in einer Stelle vor meinem Sprung ein falscher Befehl stehen, mit dem falschen Program Counter.
Genau.
Ansonsten ist alles
gut. Ne? Also hier kriegen wir einen Program Counter, hier kommen die anderen Program Counter hinterher. Ja, und wenn die zwei nicht übereinstimmen, dann ist wohl irgendwas in die Hose gegangen. Und was machen wir dann? Ja.
Das wird das Filter an der Tafel noch ein bisschen falsch, weil wir jetzt quasi den neuen Program Counter und den Program Counter der Vorhersage in den Cache reinstecken. Und wir wollen ja eigentlich den Program Counter der Sprunginstruktion. Und wir greifen aber jetzt vor der Execute-Stufe diesen Program Counter ab.
Nee, Entschuldigung, also es war so gedacht. Da ist das.
Okay.
guter Punkt. Ja, also ich möchte einmal den Programm-Counter haben, wo die Instruktion steht. Das ist der hier. Und ich brauche den nächsten Programm-Counter. Das ist der, wo eventuell ein Offset draufaddiert worden ist. Ja, und der Programm-Counter, der hier kommt, das wäre der nächste. Und wenn der sich unterscheidet von dem berechneten neuen, dann haben wir Mist gebaut. Also, die zwei wenn nicht gleich, was machen wir dann? Also, alles was da vorkommt, da haben wir ja hier verschiedene Stufenregister, da haben wir welche, da haben wir welche, entsprechend invalidieren, das haben wir schon bei so Geschichten wie, was weiß ich, bei dem Interlocking, wo wir gesagt haben, wir schieben NOPs nach, wir können entweder NOPs nachschieben oder andere Variante, wir können einfach so ein Invalid-Bit setzen. Und wenn das Invalid-Bit hier, was weiß ich, bei der Execution-Stage ankommt, dann sagen wir einfach, machen wir nichts. Eins von beiden. Jo. Ich hoffe, das hat so ungefähr seine Richtigkeit. Müssen wir mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Worauf es mir ankommt, wenn ihr in der Prüfung oder was seid, so ein Bildchen reicht mir völlig. Ja. Ihr dürft da auch den einen oder anderen Fehler dabei machen. Ihr dürft das auch zweimal ausradieren und beim dritten Mal nochmal machen. Mir kommt es darauf an, dass ihr so von der Idee her das entwickeln könnt. Das muss nicht, was weiß ich, in Reinschrift in 10 Sekunden sein. Das reicht mir auch, wenn ihr das in 10 Minuten wirklich hintüftelt. Mir kommt es auf Tüfteln an, dass ihr entsprechend logisch denken könnt. Jo, okay, also so könnte das aussehen. Was sagt denn jetzt erstens die Frage, was bringt's? Ne, haben wir mal gesagt. Zweitens die Frage, was kostet's? Du wolltest noch was anderes? Kommt wieder eine kritische Anmerkung. Passt? Okay. Also Frage, was bringt's? Erste Frage. Okay, das gucken wir uns noch genauer an. Also sagen wir mal, die Branch Prediction, erste Variante sei perfekt. Naja, die Frage ist, was bringt's dann? Viel ist mir ein bisschen schwammig. Okay, wegschmeißen tun wir da nichts. Nee.
Grundsätzlich in einem Takt fertig.
Ja. Das waren wir beim Delayed Branching auch. Nur mit dem Unterschied, dass Delayed Branching, wir hatten nicht immer was, was wir die Delayed Branches reinschreiben konnten. Jetzt haben wir eigentlich immer was, was wir hinschreiben können, weil jetzt haben wir ganz normale Schleifen, ganz normale Sprünge ohne Delayed Branches. Wir haben damals gesagt, so ein Compiler kann den ersten Slot, naja, zu 50%, so ganz grober Daumen füllen und alles weitere eigentlich kaum noch. Jetzt haben wir immer was, was wir ausführen können. Und so wie du sagst, im Prinzip jetzt, also vorausgesetzt, hier kommt wirklich was 100% Akkurates raus, haben wir mit jedem Takt eine Instruktion fertig. Und zwar eine sinnvolle Instruktion fertig.
Am Anfang bis zum Kontextwechsel. Das wieder.
Ja, ne? Also das war jetzt die erste Annahme, 100% korrekt. Schön wär's. Wobei man sagen muss, moderne Prozessoren, die sind bei 99, irgendwas Prozent. Also bis dahin hat man schon getrieben. Also die Annahme ist jetzt so schlecht nicht. Jo, aber angenommen, was kostet es uns, wenn jetzt die Vorhersage, naja, doch häufiger mal in die Hose geht?
Ja, eigentlich nichts, weil die Pipeline wegschmeißen müssen wir sowieso.
Ja, also vorausgesetzt, wir wollen eine ISA ohne Delay-Slots, dann müssten wir Delay-Slots immer frei halten. Hatten wir ja am Anfang, das war ja die allererste Variante, die wir hatten, haben wir gesagt, solange in unserer Pipeline ein bedingter Sprung drin ist, schieben wir Nops hinterher. Da haben wir Nops hinterher geschoben, da spricht nach jedem fünften Befehl, Pi mal Daumen, haben wir erstmal drei Nops nachgeschoben. Jetzt schieben wir im Prinzip auch Nops rein, allerdings nur in dem Fall, dass es in die Hose geht. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Also sagen wir mal, wir haben eine Vorhersage mit 50% Güte, dann schieben wir nach jedem, naja, so nach, sozusagen nach jedem zehnten Befehl, da geht es mal in die Hose, da schieben wir dann drei Nops rein. Also hätten wir die Nops schon mal halbiert, wäre ja schon mal was.
Könnte ja sein, dass durch den Mispredict der Operandenholphase schon irgendwas aus dem Speicher holt und quasi so in den Cache lädt. Mhm. Und dann, wenn er dann tatsächlich richtig ist, das Datum schon im Cache ist und sofort ausgeführt werden kann. Also es kann auch Fälle geben, wo ein Prediction Hit langsamer ist, weil es irgendwie noch mit den anderen Komponenten im System auch interagiert. Das ist zum Beispiel irgendwie eklig, wenn man so Echtzeitanalyse macht und dann so beides gleichzeitig, macht überhaupt keinen Spaß.
Genau. Jo, also es kann sein, dass ich mit den Instruktionen, die ich hier reinschiebe, meinen Cache richtig fülle. Dann schmeiße ich zwar einen Teil weg, aber wenn ich die Pipeline wieder fülle, dann flutscht es gut, weil die Instruktion habe ich schon im Cache. Kann aber auch das Gegenteil passieren. Es kann sein, ich renne erstmal in die falsche Richtung und hole mir die falschen Instruktionen, die mir richtige aus dem Cache raushauen. Und wenn ich das zweite Mal versuche, dann geht das so richtig zäh, weil mein Cache in der Zwischenzeit kaputt gegangen ist. Es gibt beide Varianten. Jo, also an der Stelle da, wie du schon sagst, Vorhersagen sind da nicht trivial. Also wenn man das analysieren will, wie schnell ist die Pipeline jetzt im konkreten Beispiel oder so? Mühsames Geschäft. Sehr mühsames Geschäft. Jo, gut. In der Praxis muss man sagen, also die Vorhersage, wie gesagt, das nähert sich, also jenseits der 90% sind sie eigentlich immer, nähert sich so mehr der 100% an. 99, irgendwas. Soll heißen, dass wir was wegschmeißen, kommt fast nicht vor. Wenn man es richtig macht. Jo, gut, dann sind wir die ganzen Nops los und wir machen immer was Sinnvolles, immer mit einem Takt fertig. Das ist die Haben-Seite. Jetzt ist die Frage, was zahlen wir denn dafür? Jo, hier vorne haben wir gesehen, der Multiplexer wird ein bisschen größer. Naja, vergleichsweise Kleinkram. So ein Vergleicher, 2x32-Bit oder so miteinander vergleichen. Naja. Nicht ganz so kleiner Kleinkram, aber okay. Die Vorhersagebits ausrechnen. Naja, für die 1-Bit-Vorhersage ist das ein einfaches Und, also völlig geschenkt. Dieser Cache, was kostet uns der? Wer erinnert sich, was haben wir gesagt, wie groß muss der sein? Wie viele Sprunginstruktionen muss ich mir merken, dass es sinnvoll wird? Ja, da kann man sagen, so 2, 3, 4 Stück, das ist schon sehr gut. Viel mehr müssen es gar nicht sein. Meistens sind es irgendwie 2 ineinander verschachtelte Schleifen. Sprich, ich muss mir 4 Sprünge merken. Wenn ich mir die 4 merke, dann habe ich schon mal, was weiß ich, für die nächste Sekunde, wo das Programm in diesen 2 Schleifen da Däumchen dreht, für die nächste Sekunde habe ich schon alles, was ich brauche. Also wenn ihr da irgendwie so ein, keine Ahnung, 16-fach, ein Cache mit 16 Einträgen habt, vielleicht so irgendwie 4-fach assoziativ, dann habt ihr schon sehr viel. Soll heißen, das Ding ist jetzt auch nicht so aufwendig. Jo, dementsprechend kann man heute eigentlich kaum noch eine CPU finden, die keine Sprungvorhersage hat. Das lohnt sich einfach und ist relativ günstig einzubauen. Also bringt mehr und kostet weniger als, was weiß ich, hier die Execution Unit auf, keine Ahnung, von 32 auf 64 Bit oder was aufzubauen. Jo, okay, also wir können uns eine Pipeline bauen, wir können Sprungvorhersage einbauen. Ein paar Fragen dazu fehlen noch. Die erste Frage, naja, wenn ich meinen Rechner einschalte, dann ist da ja noch wohl nicht viel Sinnvolles drin. Wie initialisiere ich ihn denn? Und wie initialisiere ich? Also auf welche Werte und mit welcher Methode initialisiere ich das Ding? Ja. Zieht
die alle auf 0 und ich meine, an der Adresse 0 führe ich ja nichts aus.
Okay, also das wäre eine Idee, dass man sozusagen alles auf 0 setzt. Alle, dann sind die, dann kennt er praktisch nur Sprünge an Adresse 0, die mit dem Programm-Counter nach Adresse 0 führen, Zieladresse. Und die Vorhersage ist 0, nö, ich springe nicht. Ja. Also meistens ist er sowieso nicht bei 0. Wenn er mal nach 0 käme, dann würde er sich merken, naja, da bin ich nicht gesprungen. Wird einfach hier das Plus-Plus nehmen und weiter geht's. Andere Variante wäre, man könnte natürlich entsprechend, so wie wir früher Caches uns auch angeguckt haben, da hatten wir immer hier für jede Zeile immer noch so ein Valid-Bit. Man kann natürlich auch das Valid-Bit auf 0 setzen, durch ein Reset beispielsweise. Und dann kommt halt hinten kein Hit raus. Jo, also, beim Reset kriegen wir das hin. Wie schaut es jetzt aus bei einem Kontextwechsel?
Ja. Entweder man resettet ihn oder man lässt ihn halt so, wie er ist. Weil das sind halt dann ein paar Misspredicts, aber das, mein Gott, das wird nicht schlimmer sein als mit einem leeren Cache. Und da wird eh kein Hit rauskommen.
Okay, also zwei Varianten, die du vorschlägst. Das erste mit dem Reset. Das wird wohl funktionieren. Ich hau einfach die Info, die drin steht, wieder raus. Valid Bits alle auf 0. Dann ist er erstmal leer und macht keine Vorhersagen. So wie halt beim Rechner einschalten am Anfang auch. Er wird dann langsam gefüllt. Immer wenn ich eine Sprunginstruktion ausführe, fülle ich da wieder was rein. Ich fülle da wieder was rein. Ich fülle da wieder was rein, bis irgendwie langsam sich das Ding füllt und die Vorhersage wieder funktioniert. Die andere Variante, die du vorschlägst, dass man einfach sagt, ist doch völlig wurscht, was da drin steht, lass einfach laufen. Was ist, wenn einfach läuft mit völligem Quatsch, der da drin steht? Also beispielsweise, ich führe eine Addition aus, er denkt sich aber, oh, da stand vorhin mal ein Sprung, ich glaube, da springen wir bei der Addition. Ne, dann springt er, schiebt aber die Addition durch, Und bei der Addition merkt er, oh, der neue Programm-Counter ist doch gleich dem alten und kriegt hier raus, Moment mal, da stimmt was nicht. Jo, und dann würde er für die Addition updaten, er wird da reinschreiben, die neue Zieladresse, nee, nee, nicht springen. Ne? Passt. Ja, und das würde er so lange machen, bis letztendlich der Branch-Target-Adress-Cache wieder mit irgendwas in ihm gefüllt ist. Allerdings würde er natürlich bei einer Addition, bei einem Compare, bei einem Load, bei einem keine Ahnung was, würde er immer ab und zu mal so ganz sporadisch irgendwo in die Wildnis hüpfen.
Ja, aber dazu muss aber noch gleichzeitig passieren, dass die Program-Counter gleich sind. Irgendwo im gleichen Program-Counter-Bereich sind, zur gleichen Zeit. Also, selbst wenn wir nun Programme haben, die alle in Megabyte groß sind, ist das schon verdammt unwahrscheinlich.
Ja.
Also das wird nicht passieren. Und man hat aber den Vorteil, dass wenn man sofort wieder zurückspringt, dass der Cache noch da ist. Also wenn man wieder zurückwechselt im Kontext. Und dann ist wieder alles gut. Dann hat man es nämlich nicht verloren.
Ja. Okay, also die zwei Varianten haben wir auf jeden Fall. Wir können ihn einfach löschen und sagen, wir fangen von vorne an nach dem Kontextwechsel. Oder wir nehmen den alten Kram, der drin steht, und hoffen, dass das irgendwie vielleicht noch sinnig ist. Weil, wie du schon sagst, wir vielleicht einmal kurz zum Kontext hin, zum nächsten Kontext wechseln und gleich wieder zurück. Dann macht das ja vielleicht sogar noch Sinn, wenn die eine oder andere Instruktion richtig drin bleibt. Funktionieren, könnt ihr euch vorstellen, tut beides. Kann man machen, wie man lustig ist.
Das macht vielleicht sogar noch im anderen Fall Sinn, wenn jetzt irgendwie so, ja, zum Beispiel, man hat einen Prozess, zwei P-Threads, die überhaupt den komplett selben Instruktionsadressraum haben. Und dann stimmt mein Prediction Cache ja komplett für den anderen Thread auch.
Ja, das klingt jetzt in der Theorie ganz gut. In der Praxis braucht es Betriebssystem schon so viele Sprünge, Abfragen, was weiß ich, um von einem Kontext zum nächsten zu kommen, dass in der Zwischenzeit der Cache meistens eh schon überschrieben ist. Also von daher vergleichsweise wurscht, wie man es macht. Jo, okay, also Prinzip habt ihr kapiert. Ihr wisst im Prinzip, wie man sowas baut. Ihr wisst, was das bringt oder auch nicht bringt. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen polieren, noch ein bisschen verfeinern, verbessern. Erste Variante, ja, wenn ich hier einen Cache habe und im Cache steht drin, an der Adresse 13 wirst du nach Adresse 25 springen, aber das kommt nie vor. An Adresse 27 geht ein Sprung nach 98, aber da bin ich noch nie gesprungen. Da kann man sich vorstellen, diese Info, da springe ich sowieso nicht. Ja, die kann man auch knicken, die brauchen wir ja nicht. Ne? Soll heißen, da könnte ich Einträge in meinen Branch Target Address Cache sein lassen. Wenn ich mir merken will, dass ich an der Stelle nicht springe, das brauche ich mir nicht merken. Hat einfach den Vorteil, entweder dieser Branch Target Address Cache kann kleiner werden, wir tragen einfach schlicht nicht so viel ein. Beziehungsweise, wenn er die gleiche Größe behält, steht natürlich mehr Sinniges drin. Jo. Gut. Jetzt haben wir mal gesagt, wir haben Prediction Bits in unserem kleinen Cache drin. Jo, und da kommt jetzt die eigentliche Definition her von dieser Dynamic Branch Prediction. Soll heißen, wenn diese Prediction Bits mit der Zeit sich ändern können, dann spricht man von dieser dynamischen Sprungvorhersage. Also bei jedem Sprung oder Nichtsprung werden sie geupdatet, dann ist es halt entsprechend dynamisch. Ich kann die Prediction Bits natürlich auch einmal hart eintragen. Wann würde ich sie hart eintragen und nie wieder ändern? Wann weiß ich denn das?
Wenn es programmiert, also, ja.
Wenn es so programmiert ist, ja. Eine Variante, der Programmierer kann, also beispielsweise im Intel-Fall, vor den eigentlichen Sprung ein Präfix schreiben und im Präfix steht drin, geht davon aus, ja oder nein. Das könnte ich hart eintragen. Oder hier bei, hatten wir nicht gerade so ein Beispiel? Nee, hatten wir nicht. Doch, da. Bei einem Jump, da brauche ich nichts dynamisch anpassen. Jump ist hart kodiert, der springt immer. Das heißt, die könnte ich auch hart reinkodieren. Die andere Variante, ich könnte natürlich dynamisch anpassen, dann bin ich im Allgemeinen natürlich besser. Jo, wenn ich jetzt in meinem kleinen Cache die Sprünge, die ich eigentlich denke, nicht nehmen zu müssen, wenn ich die weglasse, dann wird der Adress-Cache kleiner. Ich brauche nicht so viel Inhalt. Wenn ich allerdings dann plötzlich merke, oh, ich muss doch springen, dann kann ich natürlich nicht mehr springen, weil ich habe auch die Zieladresse nicht. Sprich, ich muss dann einmal komplett durch bis zu meiner Execution Unit, damit die mir den nächsten Programm-Counter erst wieder berechnen. Da müssen wir die Zieladresse neu berechnen, neu eintragen. Okay, und dann steht dieser Eintrag wieder drin. Wir hätten es an der Stelle dann erst gemerkt, sozusagen.
Ja,
genau. Jo, und das, was man jetzt noch machen kann, und dann wird es ein bisschen interessanter. Man kann zusätzlich, also bisher hatten wir jetzt die Adresse, wo die Instruktion steht, wo sie hinspringt und diese Prediction Bits. Man kann jetzt zusätzlich noch die Instruktion eintragen, von der Adresse, wo wir hinspringen. Und dann können wir Folgendes machen. Steht da gar nicht, kommt noch auf der nächsten. Dann kann man ja, dann brauche ich hier nicht meinen bedingten Sprung in die Pipeline stecken. Den brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wissen ja schon, wo es weitergeht. Stattdessen stecken wir die Instruktionen rein von dem Punkt, wo wir hinspringen. Und schieben die Instruktionen durch die Pipeline. Jo, was haben wir denn damit gewonnen? Damit kann man gewinnen letztendlich. Also wenn jede fünfte Instruktion ein Sprung ist, dann ist jetzt jede fünfte Instruktion weg. Weil den Sprung, den führen wir gar nicht mehr aus, sondern stattdessen stecken wir gleich die Adresse in die Pipeline, die Instruktion in die Pipeline, ja, zu der wir eigentlich gerade hinspringen wollten. Soll heißen, das bringt uns Pi mal Daumen 20% Performance. Gut, jetzt steht hier noch so anstatt des Jump-Befehls in die Pipeline. Ist mir vorhin noch aufgefallen, das ist so ein bisschen irreführend vielleicht. Wir haben ja hier gesehen, den Sprungbefehl, den müssen wir schon in die Execution Stage reinstecken, um zu gucken, war das Ganze richtig, was wir da gemacht haben, ja oder nein. Aber man kann natürlich in die eigentliche Pipeline die richtigen Befehle reinstecken und man könnte noch eine extra Pipeline haben für die Sprünge, die ja eigentlich nichts tun, bis auf in der Execution Unit den Offset drauf zu addieren. Jo, also, dann hätten wir einfach zwei kleine Pipelines, eine ganz kleine für die Sprünge, die parallel verläuft zu denen für die normalen Instruktionen. Und die normalen Instruktionen, gut, da wird die ALU dann wieder ein klein bisschen einfacher, weil sie halt den ganzen Jump-Kram dann nicht machen muss. Jo, also das wäre eine Möglichkeit. Wir können die Zielinstruktion in die Pipeline stecken oder andere Variante natürlich, wir können sagen, naja, wenn wir die Zielinstruktion schon haben, dann könnten wir jetzt zwei Takte lang im Cache suchen. Nämlich einen Takt haben wir ja Zeit, weil die Jump-Instruktion brauchen wir nicht. Und den zweiten Takt haben wir sozusagen dadurch, dass wir die Zielinstruktion dann ja schon haben, die wir dann nicht mehr holen brauchen. Dann hätte man mehr Zeit, im Branch-Target-Buffer zu suchen. Also die zwei Varianten gibt es da. Jo, jetzt gucken wir uns mal die Vorhersage-Bits an. Also einfachste Variante, ein Bit-Vorhersage soll heißen, meine Vorhersage sagt mir entweder true, ich werde springen, oder umgekehrt, nö, du wirst wahrscheinlich nicht springen. Die zwei Varianten gibt es und ich merke mir immer, wie war es denn beim letzten Mal? Ich bin beim letzten Mal gesprungen, also gehe ich in den Zustand. Ich bin wieder gesprungen, bleibe ich da. Ich bin wieder gesprungen, ich bleibe da. Und solange ich springe, mache ich als Vorhersage, ja, ich werde wohl springen. Wenn es irgendwann mal am Ende der Schleife, sagen wir mal, bin ich nicht gesprungen, okay, ab dann sage ich, nö, werde vermutlich nicht springen. Insofern schön, ein Unklarter und die Vorhersage ist gegessen. Also Aufwand ist zu vernachlässigen. Die Frage ist, was bringt's? Wie viel bringt uns das? Wie oft wird die Vorhersage richtig sein? Wie oft geht die Vorhersage in die Hose? Wer hat eine Idee? Ja, also, wie sahen unsere Schleifen aus? Wir hatten immer Schleifen in der Art, irgendwie Initialisierung, Jump, Test. Jetzt kommt der eigentliche Schleifeninhalt, dann kommt hier irgendwie so ein Inkrementiere oder so und hier kommt unser Test. Da kommt dann irgendwie ein Compare und ein Jump if, ja, irgendeine Condition nach Loop. Also gehen wir mal, wir kommen von oben, da kommen wir jetzt das erste Mal zu diesem Jump. Ist die Vorhersage richtig oder ist die Vorhersage falsch?
Nee. Das steht nicht im Prediction.
Genau. Das steht im Branch-Target Address Cache nicht drin. Also wird der nicht sagen, wo es weitergeht. Also schaufeln wir einfach die Instruktionen, die danach kommen, fleißig in unsere Pipeline rein. Du hast natürlich recht, ein Jump wird immer genommen. Das hilft uns aber nichts, weil wir erst da hinten wissen, wo es weitergeht. Und so lange stecken wir Instruktionen in unsere Pipeline. Also beim ersten Mal, wenn wir das erste Mal zu dem Jump kommen, Vorhersage keine, also die Vorhersage ist nicht falsch in dem Sinne, die Vorhersage fehlt schlicht. Wir haben noch keinen Hit. Jo. Macht aber im Prinzip auch nichts, weil ist eine Schleife, die, naja, einmal da runterspringen, ne, könnt ihr knicken, ist wurscht. Jo, also, beim zweiten Versuch, haut's dann hin, springen wir da runter, vergleichen, kommen da hin. Was sagt uns die Vorhersage? Gleiches Prinzip wie gerade eben, haben noch keine Vorhersage, also rennen wir erstmal weiter. Oh, Pech gehabt, aber eine Wüste. Also, Kram aus der Pipeline wieder rausschmeißen, da oben geht es weiter. Dann kommt er hier wieder her. Was sagt uns die Vorhersage? No, beim letzten Mal sind wir ja gesprungen, also sagt die Vorhersage springen. Wir wissen auch wohin, also funktioniert. Funktioniert, 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 funktioniert. Bis beim allerletzten Mal er sagt, ja, springen und wir dann merken, oh, hätten eigentlich aufhören sollen, passt nicht. Also, beim Jump geht es in die Hose beim allerersten Mal, beim Jump if irgendwas geht es beim ersten Mal in die Hose und bei dem Ding geht es beim letzten Mal schief. Also es geht dreimal schief und dazwischen geht es immer gut. Was ist jetzt das Verhältnis? Das kommt jetzt ein bisschen auf die Schleife drauf an. Wenn das eine Schleife ist von 1 bis 1 Milliarde und von den 1 Milliarde Mal geht es dreimal schief, wurscht, ne? Jo, also Schleifen, langlaufende Schleifen, da sieht das eigentlich schon ganz ordentlich aus. Da sind wir schon, also bei wirklich langlaufenden Schleifen sind wir wahrscheinlich jetzt schon bei den 99%. Jo, interessant wird es natürlich jetzt, wenn wir darum jetzt noch eine Schleife haben. Irgendwie so zwei ineinander verschachtelte Schleifen zum Beispiel. Oder ein Unterprogramm, was ein anderes immer wieder aufruft. Und in dem Unterprogramm ist eine Schleife und das Unterprogramm selber wird auch in der Schleife aufgerufen. Irgendeine Geschichte. Jetzt kommen wir das zweite Mal zum Jump. Da sollte er noch wissen, beim letzten Mal ist er gesprungen, er weiß hoffentlich auch noch wohin. Also das funktioniert auch noch. Wir kommen das wieder zu dem bedingten Sprung. Wie schaut das mit der Vorhersage aus? Geht schief. Ne? Beim letzten Mal sind wir aus der Schleife ja rausgefallen. Die Schleife war zu Ende. Also, falsche Vorhersage. Okay, revidieren, neu. Gut, ab dann läuft die Schleife wieder und funktioniert, bis beim allerletzten Durchgang wieder einmal es in die Hose geht. Ja, und da kann man dann sagen, es geht beim ersten Schleifendurchgang in die Hose, weil beim davorgehenden Mal sind wir rausgefallen. Und am Ende der Schleife geht es nochmal in die Hose, weil, naja, wir haben ja ein paar Mal Däumchen gedreht in der Schleife und am Ende soll man aber plötzlich wieder aufhören. Also kann man sagen, bei jeder Schleife geht es zweimal in die Hose. Am Anfang einmal, am Ende einmal. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn die Schleife tausendmal läuft, dann sind die zweimal wurscht. Wenn die Schleife natürlich dreimal läuft und davon geht es zweimal in die Hose, dann war das nicht so toll. Jo, wie schaut's, also das waren die Schleifen. Wie schaut es aus mit so Ifs and Else-Geschichten? Okay, man muss mal sagen, wenn irgendwas nur einmal durchlaufen wird, ist eh wurscht. Interessant wird es, wenn Sachen tausende Male durchlaufen werden, dann muss es funktionieren. Aber angenommen, man hat jetzt so ein If-Then-Else-Konstrukt und außenrum eine Schleife oder ein Unterprogramm, was immer wieder aufgerufen wird, irgendwas in der Art. Was meint ihr, wie gut das da funktioniert? Also neulich hatten wir mal ein Beispiel, wenn Zufallszahl durch 2 teilbar, dann macht das, ansonsten was anderes. Ja, wenn Zufallszahl, dann wissen wir nichts, dann geht es zu 50% in die Hose. Anderes Beispiel, wenn ich in einer Datenbank was suche, ich vergleiche, habe ich gefunden? Nein, habe ich vergleichen, habe ich jetzt gefunden? Nein, habe ich jetzt gefunden? Immer noch nicht. Also das ist so ein typischer Fall, da funktioniert das auch recht gut. Allerdings, ja, das Gefunden beim ersten Mal geht es häufig schief. Dann suche ich eine Weile richtig und beim letzten Mal, wenn ich es dann plötzlich gefunden habe, habe ich auch wieder falsch vorhergesagt. Wenn ich die Suche neu starte, dann denke ich ja, beim letzten Mal hat es ja funktioniert, das Suchen. Geht es wieder in die Hose, dann merke ich, revidieren, suchen. Also auch da bei If-Then-Else-Konstrukten geht es meistens zweimal in die Hose. Ja, und Rekursionen so ähnlich. Rekursion ist letztendlich so eine Art If-Then-Else. Irgendwann gibt es ein Abbruchkriterium. wann ich aufhören soll. Gleiches Prinzip. Jo, also egal, was man sich da anguckt, Schleifen, Ifs und Else-Konstrukte. Erste Mal geht's in die Hose, letzte Mal geht's in die Hose, dazwischen flutscht's. Jo. Jetzt noch genauer die Frage, was kostet uns das? Also, die Kosten hängen letztendlich davon ab, erstens, ja, wie häufig verhalten wir uns falsch. Wenn die Vorhersage ständig schlecht ist, dann kostet uns das viel. Wenn sie perfekt ist, kostet uns das gar nichts. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, was schmeißen wir dann weg im Fall, dass wir uns falsch entschieden haben? Und da kommt es einfach drauf an, also hier im Beispiel würden wir wegschmeißen das, was vor der Schwungberechnung ist, das muss weggeworfen werden. Wenn die Pipeline lang und noch länger ist, dann schmeißen wir mehr weg. Jetzt wollen wir das Ganze verbessern. Also, jetzt haben wir zwei Punkte, wo wir letztendlich dran drehen können. Entweder können wir versuchen, die Vorhersage zu verbessern. Wenn wir eine 40 Stufen große Pipeline haben, dann ist das schon arg teuer, wenn wir was wegschmeißen. Naja, wenn die Sprungvorhersage, wenn die irgendwie perfekt wäre, dann würden wir nichts wegschmeißen, wäre okay. Oder andere Variante, wenn wir sagen, naja, Sprungvorhersage, die können wir nicht mehr ernsthaft verbessern, dann könnte man sagen, naja, dann müssen wir eben die Kosten ein bisschen drücken für den Fall, dass wir uns falsch verhalten. Und wie könnte man das tun? Naja, dass man einfach sagt, das muss kürzer werden. Entweder die Pipeline als Ganzes muss kürzer werden oder mindestens mal der Teil, der vor der Execution Unit ist. Ja.
Naja, es gibt irgendwie auch so Architekturen, die haben sowas wie Skip Next Instruction, was dann irgendwie doch auch ganz cool ist, weil man dann nur einen invalidieren muss, wenn das kein Sprung ist. Also die schauen die Flex an und springen und skippen die nächste Instruction, wenn sie springen.
Also.
Und wenn da dann ein Jump steht, dann, naja, dann muss man das tatsächlich machen. Wenn da aber kein Jump steht, naja, dann muss man nur einen Befehl invalidieren. Und manchmal muss man dann nur einen Befehl ausführen.
Das ist einer der Gründe, warum beispielsweise Intel, AMD sogenannte bedingte Moves eingebaut haben. Ja, da braucht man nichts invalidieren, man macht den entweder oder man lässt bleiben. Jo, schauen wir doch mal, wie wir dann die zwei Punkte machen. Also erster Punkt, also nur ein kleines Beispiel, was kostet uns das? Also der letzte Alpha-Prozessor, der hat so Größenordnung 4 bis 9 Instruktionen wegschmeißen müssen, was ja schon nicht ganz wenig ist. Und die neuen Pentium 2 und größer, die haben 11 und mehr Instruktionen, die sie wegschmeißen. Also die Strecke letztendlich, die Anzahl der Pipeline-Stufen vom Fetch bis hin zur Berechnung des Sprunges, da sind 11 Pipeline-Stufen dazwischen. Beziehungsweise bei den moderneren noch ein paar mehr. Ja, soll heißen, ich schmeiße 11 Takte weg. Ja, schon viel. Jo, wo es herkommt, haben wir gerade gesagt. Jo, dann schauen wir doch mal, dass wir die Branch Prediction besser hinkriegen. Und da gibt es, naja, hier hatten wir die einfache Variante mit einem Bit. Was ist die nächst bessere Variante? 2 Bit. Ne? Bloß nicht zu viel anbieten, nehmen wir erstmal 2 Bit. Und dann gibt es das sogenannte Saturation Counter Schema. Da sage ich immer, ja, wenn ich einen Sprung nehme, dann gehe ich sozusagen in die Richtung. Und wenn ich ja, zweimal gesprungen bin und dann immer noch springe, naja, dann bleibe ich in dem Zustand. Und wenn ich mal nicht springe, dann gehe ich in der Liste wieder ein nach rechts. Andere Variante, ich kann sagen, ja, wenn ich dann springe, so ähnlich wie oben, gehe ich nach links. Aber manchmal gehe ich zwei Schritte nach links. Und entsprechend ist für die andere Richtung. Jo, wie schaut das jetzt aus, beispielsweise hier mit unseren Schleifen? Nehmen wir mal die oberste Variante mit unserer Schleife hier. Also sagen wir mal, wir sind das Ganze schon einmal durchgegangen. Jetzt das Ganze noch einmal. Wie werden wir uns da entscheiden und warum? Ja, wir sind schon einmal durchgelaufen. Wir haben uns schon einmal fürs Springen entschieden. Oder wir haben es einmal eingetragen in den Cache, dass wir da wohl springen sollen. Richtig. Wir kommen da unten hin. Wir sind schon, keine Ahnung, 1000 Mal wieder nach oben gesprungen, bloß beim allerletzten Mal unten rausgefallen. Wie entscheiden wir uns jetzt? Naja, wir sind 1000 Mal gesprungen, also sind wir da hinten gelandet. Allerdings beim letzten Mal, wo wir unten rausgepurzelt sind, sind wir zurückgegangen in den Zustand. Aber man beachte, die Vorhersage lautet immer noch, ja, wir werden beim nächsten Mal wieder springen. Jo, dann durchlaufen wir die Schleife wieder 1000 Mal, also schwupp, sind wir wieder in dem Zustand. Beim allerletzten Mal, falsche Entscheidung, gehen wir einen zurück, aber ne, beim nächsten Mal wird es wieder richtig sein. Soll heißen, wir werden jetzt, wenn wir die Schleife ein paar Mal durchlaufen haben und jetzt wieder aufrufen, dann haben wir nur noch einen Fehler. Mit 1-Bit-Vorhersage hatten wir 2 Fehler, einen am Anfang, einen am Ende. Jetzt haben wir nur noch einen am Ende. Und das Gleiche gilt im Prinzip für so Ifs-and-Else-Konstrukte, so ähnlich wie wir uns gerade eben angeguckt haben. Nicht mehr einen am Anfang, einen am Ende, sondern jetzt nur noch einen am Ende. Vorhersage, doppelt so gut. Wie schaut es mit der Variante aus? Naja, der Teil hier oben und der Teil da unten ist im Prinzip der gleiche. Das tut sich nicht viel. Die zwei tun sich auch insgesamt nicht viel. Nur die Umschaltung, also wenn es wirklich mal, so If-Then-Else-Konstrukte gibt, die wirklich mal so aufgerufen werden, also wo es nicht eine bevorzugte Richtung gibt, da munkelt man, dass die Variante in Hauchzart besser ist. Jo. Also, ein Beispiel zum Rechnen. Wer hat eine Idee? Das ist die erste Frage. Also wir haben 10-stufige Pipeline. Wie viel muss man da wegschmeißen? Ja, 100%ig wissen kann man es nicht, aber vielleicht ahnen.
Im schlimmsten Fall 9 Stufen.
Warum jetzt 9?
Ja, eine sind wir selber.
Eine sind wir mindestens selber, jawohl. Also die Konstruktion ist meistens ja so, dass die Execution Unit, so wie wir es gerade hatten, und danach kommt noch Memory Unit und Writeback. Die Memory Unit muss dahinter liegen. Haben wir ja gesehen, weil den darf man ja nicht vorher machen, damit wir ihn wegschmeißen können. Muss er hinterher liegen. Und die Execute, das was in der Execute Stage ist, unseren Sprungbefehl, den müssen wir natürlich auch nicht wegschmeißen. Also die zwei nicht. Alles was davor liegt, ja. Das ist mal ein Daumen. Ein theoretisch kann natürlich die Memory Stage, die danach kommt, noch zwei Stufen haben oder sowas. Dann bräuchten wir nur 7 wegschmeißen, aber gehen wir mal davon aus, 8 Stück. Jo, wie schaut's dann aus? Genau. Okay. Gut, das war eine schöne, einfache Erklärung. Habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also Performance wäre an der Stelle dann 42/50 sozusagen. Ne, von dem, was maximal erreichbar wäre. Ja, 42/50, das ist immer nach so Größenordnung 4/5, 80% von dem, was maximal denkbar wäre. Jo. Eins haben wir uns jetzt noch nicht angeguckt. Nämlich, wie schaut denn das jetzt aus, wenn wir ganz kurze Schleifen haben? Da steht nur eine Instruktion drin oder vielleicht zwei oder irgend sowas. Was kann da noch auftreten?
Na, dann ist beim zweiten Mal, wenn wir reinkommen, hat der erste Jump-Befehl nicht zurückgeschrieben. Das heißt, wenn wir nicht springen, jedes Mal, dann sind die ersten zwei Befehle, zwei durchgehend falsch.
Genau. Also wir laufen das erste Mal in die Schleife rein und merken gar nicht, dass wir springen müssen, sondern laufen einfach weiter. Und erst wenn wir ein Stückchen weiter gelaufen sind, merken wir, oh, wir hätten ja eigentlich springen sollen. Wenn wir das eintragen, in der Zwischenzeit hätten wir aber schon wieder springen müssen. Das heißt, es ist nicht nur der erste Durchlauf, der in die Hose geht, sondern es sind noch der zweite, dritte, vierte, je nachdem wie lang die Pipeline ist. Also so ganz kleine Minischleifen bei einer großen Pipeline-Länge, die gehen nicht nur einmal in die Hose, die gehen mehrfach in die Hose. Was macht man als Programmierer dagegen? Loop Unrolling, genau. Also Minischleifen, die sind jetzt für Sprungvorhersage ganz doof. Bevor ich überhaupt eingetragen habe, was Sache ist, da bin ich eigentlich schon 5-mal durch. Dann schreibe ich sie einfach 5-mal untereinander. Dann ist der Inhalt der Schleife größer geworden. Das ist das, was in meine Pipeline reinpasst, zum Beispiel. Dann passt die Sache wieder.
Ja, oder wenn man es annotieren kann.
Oder ich müsste als Programmierer was dabei schreiben.
Ja, oder auch der Compiler könnte die werden schon immer genommen.
Ja. Kann man zwar tun, hilft aber noch nicht mal was.
Also der würde dann den Sprung richtig nehmen.
Also kann er nicht, weil er die Zieladresse noch nicht kennt. Die kann er sich erst in der Execution Stage ausrechnen und wenn er aber in der Execution Stage angekommen ist, da hat er schon 20 andere Befehle nachgeschaufelt, die alle falsch sind. Und dann trägt das ein. Ja, aber dann ist natürlich schon lange zu spät.
Oh.
das hatten wir schon gesehen. Beim ersten Mal geht es immer in die Hose. Ne? Die Hoffnung ist nur, wenn das einmal daneben geht, dass in dem, was ich wegschmeiße, nicht noch ein paar Sprünge sind, die ich dann nämlich zweimal wegschmeiße. Beim ersten Mal wegschmeiß, weil der Sprungbefehl davor noch unbekannt war. Und beim zweiten Mal wegschmeiß, weil der nächste natürlich auch noch nicht bekannt war. In Summe hast du natürlich recht, man sollte es praktisch immer so machen, dass nicht so viele Sprünge vorkommen. Ja, Mittel der Wahl, Loop Unrolling, eigentlich immer wieder überall.
Ja. Aber da hätte man auch schon voll den Vorteil, wenn man unbedingte Sprünge mit absoluten Sprüngen kodiert. Weil da hat man ja die Adresse schon. Die kann man ja dann einfach ersetzen durch da, wo es hingeht.
Selbst das hilft noch nichts.
Da habe ich ja schon die Instruktionen, dann kann ich die Codierphase für den großen Sprung mit einer absoluten Adresse, dann kann ich den Program Counter updaten und habe vielleicht eine Instruktion verloren.
Okay, eine hast du dann aber mindestens verloren.
Ja, aber das ist immer noch besser als 39.
Es ist insofern relativ wurscht, als das, was einmal durchlaufen wird, egal ist. Wenn du aber das zweite Mal da hinkommst, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal, dann sollte es hinhauen. Das ist immer so die Maxime.
Von der Verteilung, Sie haben jetzt gesagt, jeder fünfte Befehl ist ungefähr ein Sprung. Wie ist da wie die Verteilung zu bedingt?
Das hängt natürlich sehr von den Programmen selber ab, aber die allermeisten sind bedingte Sprünge. Wenn man sich jetzt Programme anguckt und einfach die Befehle von oben bis unten im Programm anguckt, sind die meisten unbedingte, also Sprünge und Calls. Aber die bedingten werden viel häufiger ausgeführt, weil die bedingten Befehle sind Teile von Schleifen. Es kommt natürlich nicht darauf an, wie häufig welche Instruktion im Programm vorkommt, sondern wie häufig sie ausgeführt wird. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Die meisten werden natürlich in Schleifen ausgeführt und die Schleifen sind logischerweise bedingte Sprünge. So.
Ja, aber wenn ich irgendwie so eine Endlosschleife habe, wo ich dann einen Break raus habe, das hat mir auch öfter.
Und dann ist aber das Break mit einer Bedingung versehen.
Ja, aber dann ist der unbedingte Sprung, der wird dann auch ständig ausgeführt.
Das ist aber eher ein Sonderfall. Also die Bedingten kommen deutlich häufiger vor. Jo, das haben wir schon. Jo, da kommt was Neues. Und wir haben noch 2 Minuten. Da beantworte ich lieber noch 2 Fragen und überziehe mal nicht. Habt ihr noch Fragen? Okay, dann habt ihr jetzt schon wieder so eine Ahnung, was ihr als Programmierer dann tun könnt oder auch sein lassen könnt, wenn ihr ein schnelles Programm haben wollt. Ne? Also da, denke ich mal, habt ihr so ein paar Ideen für gekriegt. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag wieder. Ich danke euch fürs Mitmachen. Bis Donnerstag.